du eigentlich genau schaust auf allen Veranstaltungen momentan, egal ob Expo Real oder andere große, es gibt nie das Thema Energie. Es steht nicht auf der Agenda. So, aber wie betreiben wir denn alles? Durch Strom oder durch Energie?
Auch hier ist wieder wichtig, dass wir so einen Pioniergeist auf die Straße bringen. Ich glaube auch, dass Nachhaltigkeit grundsätzlich wirtschaftlich ist. Und ich würde mich weniger um die Fragen kümmern, warum was nicht funktioniert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Designing the Future auf Stimmfang hier aus Berlin, aus dem Motorwerk beim gleichnamigen Summit. Wir sind in einer neuen Folge mit neuen Gästen. Zum einen Jörg Hunepool von Georg Fischer und Steffen Mönch von EMBW. Bitte stellt euch doch jeweils einmal vor und was die Funktion beim jeweiligen Unternehmen ist.
Ja, also Name Jörg Hunepool, hast du schon gesagt. Ich bin Innovation Lead im Bereich EMEA bei uns. Das heißt, so bin die Brücke zwischen den Kunden, unseren Vertriebsgesellschaften und auf der einen Seite und auf der anderen Seite unseren Innovationsabteilungen. Das heißt, so marktgetriebene, kundengetriebene Innovationen in unsere Firma bringen. So, das ist eigentlich so die Aufgabe. Wir machen ja mal Rohrleitungssysteme für den Transport von Flüssigkeiten und Gasmedien. Das ist eigentlich so, ja, im Groben gesagt, was wir tun. Und meine Aufgabe, wie gesagt, ein bisschen zu gucken, was morgen, übermorgen der Trend oder die Bedürfnisse sind.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Steffen Mönch. Ich komme von der EMBW, hier genau von den nachhaltigen Quartieren. Das ist eine kleine, junge Abteilung mit 25, 30 Leuten und planen nachhaltige Quartiersentwicklung im Bereich Energie und wollen es aber auch umsetzen und betreiben. Das heißt, wir wollen wirklich schauen, dass wir eine hohe Klimaneutralität hinbekommen und eine Autarkie in der ganzen Geschichte. Und ja, da wird ein bisschen auf die Zukunft gesetzt, weil, wie gesagt, planen ist das eine, aber auch bauen und betreiben der gesamten Anlagen.
Ich habe jetzt zum Einstieg ein paar ganz kurze Fragen, also bitte um kurze Antwort. Glaubt ihr, dass die Baubranche, mit der dann die Energiebranche in Bezug auf Nachhaltigkeit schnell genug Fortschritte macht?
Aus meiner Sicht nein.
Jein ist keine Antwort, also ich bin eher auch momentan bei Nein. Schauen wir mal.
An Georg Fischer, berücksichtigt ihr die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in der Planung und Durchführung und in euren Produkten?
Ja. Das machen wir.
An EMBW, glaubt ihr, dass die Förderungen im nachhaltigen Energiebereich von staatlicher Seite angemessen sind?
Im Moment ja.
Alles klar, sehr gut. Das war die Schnellfragerunde. Jetzt würde ich mit der ersten Frage regulär starten. Und zwar gleich an Georg Fischer. Und zwar haben wir oben unsere Ausstellung Future House of Innovation. Dort bauen wir mit unseren Partnern, die hier auf dem Summit sind, ein imaginäres Haus mit den jeweiligen Lösungen, das besonders nachhaltig ist. Und Georg Fischer hat mit zwei anderen Partnern, die hier auch vertreten sind, nämlich Wirt und Phoenix Contact, das wohl größte Exponat beigesteuert. Ja. Was genau hat es damit auf sich?
Ja, wir haben natürlich geguckt. Der Auslöser, glaube ich, war auch letztes Jahr hier beim Summit in Berlin, als wir zusammenkamen und sagten, wir müssen mal von Wollen ins Tun kommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen ja alle zusammen nachhaltige Lösungen erarbeiten und fördern. Und wir haben gesehen, wir haben unterschiedliche Kompetenzen. Unsere Kompetenz ist wirklich eher in der Rohrleitung. Die von Phoenix ist wirklich in der Steuerung, Elektronik, Würth. Die sind, ich sag mal, sehr mannigfaltig in der ganzen Installationstechnik an sich, in der Gebäudetechnik drin. Wo wir gedacht haben, okay, die machen ja heute schon vorfabrizierte Deckenpanels, wie können wir das ein bisschen energieeffizienter machen zusammen mit unseren Lösungen vorfabriziert. So sind wir eigentlich im Prozess so zusammengekommen und geguckt, wie können wir da aufeinander, ich sag mal, ein abgestimmtes System anbieten, damit wir, ich sag mal, Vorteile haben bezüglich Nachhaltigkeit, aber auch vor allem den Facharbeitermangel auf dem Bau entgegenwirken. Das heißt, so vorfabriziertes Modul industriegerecht vorfertigen, dass man auf der Baustelle quasi nur noch an den Schnittstellen installiert werden muss, sodass, ich sag mal, auch Fehler und Auslegen schon in der Planung und danach auch in der Durchführung reduziert werden, ne? Oder eliminiert werden. Das war eigentlich so das Ziel, wo drei, ich sag mal, Kompetenzpartner zusammengekommen sind, und das war eigentlich ein gutes Ding.
Ich habe vernommen, dass ihr schon zusammen auf einem Panel gesessen seid, und zwar
genau.
Das Panel für urbane Infrastrukturen. Vielleicht könnt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz erklären, was ihr dort diskutiert habt und welche Take-Home-Messages es vielleicht gab.
Ja, spannenderweise haben wir ein Thema gehabt, das wirklich gar nichts mit Urban Infrastructure zu tun hatte, aber was ich echt kurz gerne erwähnen würde, weil es ging einfach darum, wie man Nachhaltigkeit umsetzen kann. Jörg, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage oder nicht ganz wiedergebe. Und dann die Aussage auch kam von einem der Teilnehmer, dass wir jetzt radikal einfach umsetzen müssen. Und sein Inhalt für mich war einfach radikal, wir müssen es einfach mal tun. Und das ist auch meine Meinung. Und dann kam eine junge Dame, Studentin der Landschaftsarchitektur, und meinte, sie tut sich halt schwer mit dem Thema radikal, weil jetzt wären Wahlen gewesen und jeder weiß, wie sie ausgegangen sind. Und hat sie, also der Tenor ist, sie hat das Wort radikal mit ganz anderen Augen gesehen, als wir das eigentlich in diesem Panel rüberbringen wollten, konnten, sollten. Und das fand ich ziemlich spannend in diesem Panel. Wie gesagt, hat nichts mit Urban Infrastructure zu tun, aber es war wirklich mal die Sichtweise von jüngeren Menschen. Also ich fühle mich auch noch jung, Jörg ist auch ein bisschen jünger wie ich, aber wir sind immer noch jung. Nein, Spaß. Und deswegen glaube ich, dass das war ein spannendes Thema. Und ansonsten ging es um Mobilität, was ja gerade ein großes Thema ist, Mobilität Hubs. Natürlich, wie begrünt man oder wie kann man Städte grüner bekommen, lebenswerter bekommen. Das sind aber alles auch Themen, ich glaube, an den knabbern wir nicht groß rum. Eine Stadt lebenswerter zu bekommen, ist nicht so schwer. Wie kriege ich sie nachhaltig? Das ist eher das Thema. Und wie bekomme ich auch einheitlich beispielsweise den Verkehr raus? Wie kann ich eine andere Art von Transport, Mobilität eben rüberbringen? Und das war so ein bisschen mehr oder weniger der Tenor. Und vielleicht noch zum Beenden, was ich auch ganz gut fand, dass mal gerade im Urban Infrastructure in den Städten auch drauf gekommen ist, dass man einfach auch die Bürgerbeteiligung viel mehr mit ins Boot nehmen muss, damit die Menschen einfach verstehen, um was es hier geht. Und nicht schon zu sagen, wir müssen es jetzt machen, aber trotzdem den Leuten das ein bisschen mit zu erklären.
Was ich noch so mitgenommen habe, ist auch, dass das nicht an einem Punkt lösbar ist, dass das alles irgendwie zusammenhängt. Also, dass wenn wir an einer Stellschraube irgendwas verändern, müssen wir auch die anderen Dinge beachten. Sei es auch von der, also da ich jetzt eher von der Wasserversorgung jetzt zum Beispiel komme, wenn wir das Thema, ich sag mal, Wasser-Reuse angucken, dass wir dann auch betrachten müssen, was machen wir mit Bestandsnetzen, wie sind die Systeme heute aufgebaut. Und das hat alles so, das geht alles ineinander. Es gibt nicht so den einen Punkt, wenn ich den ändere, dann ist alles gut, sondern da müssen viele Dinge aufeinander abgestimmt sein und viele Leute miteinander auch reden und wie du auch sagst, Stefan, die Leute mit ins Boot geholt werden, damit sie es auch verstehen, warum etwas gemacht werden soll.
Ja, das ist richtig. Es ist ja, in unserem Bereich sind ja Energie, kommen aus der Energie, und wenn du eigentlich hinausschaust auf allen Veranstaltungen momentan, egal ob Expo Real oder andere große, es gibt nie das Thema Energie. Es steht nicht auf der Agenda. Du meldest dich an und sagst, wo kommst du her? Energie, gibt es keinen Button. So, aber wie betreiben wir denn alles? Warum brennen hier bei uns in dieser schönen Strelleprox die Lichter? Warum ist hier eine Belüftung drin? Durch Strom oder durch Energie? So, und genau das gleiche Thema ist, was der Jörg gerade sagt, das Thema Wasser. Ich glaube zum Beispiel, dass wir, ich bin ziemlich überzeugt davon, wir werden kein Problem mit Strom haben, weil wir werden genug PV auf unsere Flächen bekommen, dass genug Strom da sein wird in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Aber wo kommt Wasser her, wenn es immer wärmer wird und das Grundwasser zurückgeht? Wie können wir Wasser anders nutzen? Ja. Diskutiert es irgendjemand? Ich habe es so noch nie gehört. Mir ist es gestern dann auch bewusster geworden, nachdem ich mit Jörg in dem Panel saß. Ja, Wasser ist ein ganz großes Thema.
Ja, nee, wir nehmen das auch auf bei uns. Weil wir kennen immer die Bilder, ich sag mal, aus Extremgebieten, wo eine Trockenheit ist oder so, aber bei uns verändert sich auch was. Und zwar drastisch. Ja? Und man ist das vielleicht noch nicht so bewusst, weil wir einfach immer mit Wasser aufgewachsen sind. Wir machen Wasserhahn auf, aber der Grundwasserspiegel, der sinkt in vielen Teilen in Deutschland. Der Verbrauch verändert sich und die Verfügbarkeit ist nicht mehr dann so gegeben. Und auch für eine Energiewende muss man überlegen, wir brauchen auch für eine Energiewende irgendwo mal Wasser. Also ohne Wasser können wir vielleicht dann doch nicht so viel Lithium herstellen. Also wenn man überlegt, das hatten wir gestern in einer anderen Diskussion, wir brauchen 2000 Liter Wasser, um ein Kilo Lithium zu extrahieren. Und Wasser ist wirklich so eines der Adern, die wir brauchen. Und das eine ist Trinkwasser, auch das ganze Abwasser. Was machen wir mit dem Abwasser? Wie machen wir das Abwasser? Und da sind viele Fragen, wie du sagst, Steffen, die werden nicht diskutiert derzeit in der Öffentlichkeit, weil das Bewusstsein vielleicht auch noch nicht da ist, aber wirklich sehr wichtig ist. Und wir versuchen natürlich, den Zugang zu trinkbarem Wasser zu unterstützen. Wir können natürlich auch nur mit Produkten beiführen. Wir können nicht irgendwie die Entscheidungsprozesse groß ändern, aber da ist noch sehr viel im Argen.
Ja, das ist, da habe ich vielleicht ein ganz gutes, kurzes Beispiel. Ich meine, ich habe ja gerade erzählt, wir planen nachhaltige Quartiere. Wir machen ein Projekt, das heißt Wohnen am Fluss. Das wird mit Flusswasser gewärmt und gekühlt. So, was ist denn, wenn das Wasser zurückgeht? Das haben wir schon bemessen. Hier funktioniert es, aber wenn es noch weiter zurückgeht, was ist dann? Umgekehrt versuchen wir gerade Wärme und Kälte auch, oder versuchen, wir machen es, über Abwasser zu machen, aber wenn das Abwasser weniger wird, müssen wir ja wieder anders berechnen, wie wir in diese Wärme und Kälte rankommen. Also das ist genau das, was der Jörg hier am Anfang gesagt hat. Diese Verzahnung fehlt auch momentan ein bisschen, dass es einfach mehr ineinander läuft und einfach mehr auch berücksichtigt wird, was alles benötigt wird und wie man mit den ganzen Ressourcen umgeht.
Was kann EnBW dazu beitragen, dann beim Betreiben eben? Das ist ja dann auch der viel längere Zeitraum am Ende dann natürlich auch als der Bau. Was kann EnBW beitragen und was ist deiner Meinung nach der vielversprechendste Ansatz?
Also wenn du jetzt die Art und Weise, wie es versorgt wird, ansprichst, muss man ganz klar sagen, dass jedes Quartier individuell betrachtet wird. Es gibt, also Strom ist klar, das ist PV, aber gerade Wärme und Kälte ist natürlich, du kannst mit Eisspeichern arbeiten, du kannst mit Abwasserwärme, momentan auch mit großen Speicher oder Fabriken die Wärme abgeben. Geothermie ist gerade ein großes Thema, das ist eigentlich im Süden von Deutschland sehr viel unterwegs. Das, wie gesagt, musst du individuell betrachten. Du kannst nicht sagen, das geht alles einheitlich mit der Schablone. Das funktioniert nicht. Deine Frage, die andere, was die EnBW drin sieht, ist natürlich eine Partnerschaft. Bis jetzt war es ja immer so, wir liefern Strom, wir liefern Wärme und der Betreiber, der Entwickler, der Besitzer der Immobilie muss sich drum kümmern. So, neulich hat einer ganz gut zu mir gesagt, wir waren immer das Inkasso-Büro von euch. Wenn meine Mieter nicht bezahlt haben, wir mussten trotzdem euch bezahlen. So, und ich denke, hier ist auch wieder der Ansatz, wir müssen uns mehr gemeinsam in ein Boot setzen, gemeinsam rudern, an einem Strang ziehen, wie immer das man jetzt auch nennt. Und da sind wir genau, denke ich mal, wirklich ein guter Partner oder der richtige Partner, weil, wie gesagt, wir bauen es. Das kostet schon mal sehr viel Geld. Also ein Quartier mit 100, 150 Wohneinheiten, da werden mal 4, 5 Millionen Euro vergraben, muss man haben. Aber dann natürlich auch die Instandhaltung und die Wartung und das ganze Betreiben über die ganzen Jahre hinweg. Und das ist dann, wie gesagt, unser Geschäftsmodell und somit übernehmen wir ja auch die Haftung und den gesamten Background. Wir machen Mieterstrommodelle, so dass der Eigentümer sich in dem Sinn eigentlich gar nicht mehr um das ganze Thema kümmern muss. Und zwar auch wirklich einheitlich, autark, also wirklich alles, Wärme, Kälte, Mobilitätshubs, letzte Meile, Strom, klar, haben wir ja schon gehabt. Also wirklich alles, was damit reinfließt.
Wir haben jetzt ja schon von quasi Neubauten gesprochen. Wie sieht es jetzt in jeweiligen Unternehmen so im Bestand aus? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Das ist eine gute Frage. Also wir machen auch im Bereich Neubauten oder Siedlungsplanung oder Quartiersplanung machen wir auch etwas eher, ich sag mal, ein bisschen kleiner würde ich das nochmal nennen. was so eine kalte Nahwärme angeht. Allerdings muss man sagen, das können wir nicht alleine. Wir bieten dann quasi die Rohrleitungen mit den Verbindungselementen. Da gibt es eine Firma da im Partnerverbund, die sind spezialisiert auf die Geothermie-Erdsonden. Dann gibt es welche, die die Wärmetauscher machen, einer, der das berechnet. Also wir sind in diesem Partnerverbund als Teil drin. Super spannend finde ich das auch. Auch die Erfahrung, dass man das nicht alleine machen kann, dass man da Spezialisten braucht. Also wir sind keine Spezialisten für die Auslegung, das können wir nicht. Und das ist gut im Bereich der, ich sag mal, Bestandsgebäude. Vor allem gucken wir im Bereich, ich sag mal, Trinkwasserhygiene, wo wir gemerkt haben, der ganze Bereich Trinkwasserhygiene kommt immer wieder, aber auch Warmwasser-Energieeffizienz kann man sehr, sehr viel sparen. Also wenn man überlegt, wie viel Energie für Warmwasser im Gebäude eigentlich verbraucht wird. Jeder guckt gerade auf Heizen, Kühlen, aber wir haben auch so einen Teil, so ich glaube 16% im Europabereich ist das so für Warmwassererzeugung. Und auch da kann man was machen. Und das machen wir quasi mit so einem hydraulischen Abgleichssystem. Bieten dann auch sozusagen so ein bisschen EKG an, wo wir mal Bestandsgebäude prüfen. Ist aber noch am Anfang, muss man sagen, weil derzeit auch die Kunden einen ganz klaren Fokus auf Heizen, Kühlen haben und weniger auf Trinkwasser, muss man wirklich sagen. Also wir tun uns ein bisschen schwer, das auch dann bei Endkunden zu platzieren, weil jeder fokussiert sich auch von Fördergeldern und so weiter, alle auf die Heizung und das Thema Trinkwasser oder Warmwasser, Energieeffizienz ist so ein bisschen noch im Hintergrund.
Ja, also das habe ich, wie gesagt, haben wir ja gestern schon diskutiert, Thema Wasser wird wirklich nicht oben angesetzt, ist aber genauso wichtig. Und was zu dem ganzen Thema bei uns betrifft, ist es, will nicht sagen ähnlich, aber der Ansatz ist ja auch, wir sind ja rein im Bereich Energie unterwegs, wir sind keine Baufirma, wir bauen kein Gebäude, wir machen nur die Energie. Und deshalb ist es natürlich im Bestand so, dass wir wissen, es ist viel der wichtigere Teil als der Neubau. Aber der Bestand ist natürlich auch für uns etwas schwieriger, weil wir brauchen auch hier einen Partner, der einfach im Bau tätig ist und uns die Energien übergibt. Das haben wir auch schon im Ansatz versucht. Gibt es Wohnbaugesellschaften, aber die verstehen es auch noch nicht so ganz. Also ich glaube, dass das gerade diese nachhaltigen Energien noch echt ein Thema ist, wo wir, glaube ich, noch 1 bis 2 Jahre sogar voraus sind. Siehe das Thema Wasser, was der Jörg gerade sagt, oder eben auch Wärmekälte. So, das eine nochmal Wiederholung ist, dass wir Partner brauchen, die im Bau tätig sind, weil wir das nicht machen. Aber das andere ist natürlich auch, der Bestand ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Weil wenn du heute in Innenstadtlagen gehst, mit Berlin, München, Stuttgart, egal wie, musst du dir einfach mal nur bildlich vorstellen, willst das alles umgesetzt bekommen. Du kannst keine Geothermie unter ein Bestandsgebäude schießen, weil es nicht funktioniert, beispielsweise. So. Und auch hier ist der Ansatz der viel schwierigere als mit Neubau. So, was ich im ländlichen Bereich vielleicht sehe, ist, wenn man gewisse neue Areale ausweist und die nachhaltig entwickelt und baut, dass man aus diesem Areal raus dann den Bestand versorgen kann. Aber das ist natürlich der ländlichere, mittelgroße Bereich, sagen wir mal, mittelgroße Städte. Großstadt wird schon noch ein Thema werden. Da müssen wir echt schauen, wie wir das angehen können.
Also wir sehen wieder, auf die Kooperation kommt es an. Aber meintest vorhin, das mit der Energie wird kein Problem. Wir kriegen schon genug Photovoltaikanlagen.
Strom
wird kein Problem. Also Strom wird kein Problem sein. Kommt ja auch immer wieder so ein Diskurs auf, die Energieknappheit. Auch in der Politik. Also täuschen die sich?
Weiß ich nicht, ob die sich täuschen. Ich bin auch kein Verhellseher, aber ich möchte behaupten, wenn ich jetzt schaue, ich bin ja ein Vielzugfahrer und überall entlang der Zugstrecken werden PV-Anlagen gebaut, auf viele Dächer kommen gerade welche. Nochmal, auch bei uns wird immer wieder gesprochen, dass das sicherlich nicht, das wird nicht das Problem sein mittelfristig, weil genug Flächen da sind. Ich sehe eher das Thema, was die Politik momentan macht, dass jeder Häuslebauer, sagen die Schwaben, jeder Hausbauer irgendwie 5 Paneele draufschrauben muss aufs Dach, aber eigentlich gar keinen Inhalt hat. So, und dann speist das irgendwo ins Netz ein, das heißt, die Netzbetreiber vielleicht gar nicht wollen, Da sind wir bei dem Thema, was wir auch gestern diskutiert haben, ist Autarkie. Auch hier Autarkie, dass ich einfach im Prinzip schauen müsste, dass ich das für mein eigenes Gebäude benutze und mein eigenes Auto dann vielleicht dort irgendwann lade. Und dann macht das für mich Sinn. Dann geht das der Zirkel auf. Mhm. Aber jetzt einfach nur Strom zu produzieren, um dann irgendjemandem zu geben, ist für mich ja, nicht durchdacht bis ins Ende. Ja. Dann lieber große freie Flächen zudecken und da rausziehen, aber auch wieder gezielt rausziehen, so wie man sie früher halt aus irgendwelchen Kraftwerken geholt hat und es auch bündelt. Thematik vielleicht ist auch noch, warum heute noch nicht, weil wir noch nicht diese Speichermöglichkeiten haben, aber ich bin sicher, in 2 bis 3 Jahren werden wir ganz andere Speichermöglichkeiten haben und darum haben wir dann auch genug Strom zur Verfügung.
Und welche Rolle spielen dabei digitale Tools, gerade jetzt auch auf dem Weg vielleicht Effizienz steigern?
Aus meiner Sicht ist digitale Tools können, ich sag mal, komplexe Sachverhalte einfacher darstellen oder Leute einfacher führen. Aber sie können nicht nachher die Entscheidung, ich sag mal, aufheben. Also ich sag mal, die Vorgaben, Entscheidungen, die müssen irgendwo auch getrieben werden. Aber Digitalisierung ist für mich schon auch ein gutes Tool, um, ich sag mal, Effizienten, Ineffizienten sichtbar zu machen, komplexe Gebäude auch etwas einfacher zu managen. Also wir haben ja diesen Facharbeitermangel und digitale Tools aus meiner Sicht können helfen, das auch hier ein bisschen zu vermindern. Aber für mich ist das ist immer noch ein Tool. Ja, also das möchte ich so sagen. Also ich bin ein Unterstützer der Digitalisierung, aber ich sehe es als Tool.
Okay. Die Zeit neigt sich langsam dem Ende entgegen, deswegen noch eine letzte Frage an beide. Und zwar, gerade eben wurde ja schon Fachkräftemangel angesprochen. Das ist ein Aspekt von vielen Herausforderungen und Problemen, die zurzeit sind. Wie schaffen wir das trotz all dieser Dinge, dass die Nachhaltigkeit in der Branche nicht hinten ansteht?
Ich glaube, auch hier ist wieder wichtig, dass wir so einen Pioniergeist auf die Straße bringen, weil ich sag mal, der Wille ist ja da, wir müssen es tun. Ich glaube auch, dass Nachhaltigkeit grundsätzlich wirtschaftlich ist, dass sich das zeigen wird, dass sich das durchsetzen wird. Und ich würde mich weniger um die Fragen kümmern, warum was nicht funktioniert, sondern ich würde die eine Frage immer raussuchen, warum es funktioniert. Und das ist so, vielleicht ist das auch eine gewisse deutsche Mentalität hier und da, dass wir immer gucken, warum was nicht funktioniert und nicht uns fokussieren, warum es funktioniert. Also ich bin davon überzeugt, dass wir es tun und dass wir es schaffen.
Also da bin ich ganz beim Jörg. Wir müssen es einfach tun. Das hat mir witzigerweise am Anfang schon ein bisschen diese Radikalisierung, da kam falsch rüber. Aber wir müssen es einfach machen. Wir diskutieren viel zu viel rum. Wir stellen ja nach wie vor noch auf, bauen wir mit, übertreibe jetzt vielleicht mit Gas- oder Ölheizung oder Wärmepumpe oder Nachhaltigkeit. Wir müssen gewisse Dinge einfach streichen aus unserem To-Do, die es einfach nicht mehr geben wird. Und wir müssen es einfach tun und zügig tun und dann wird es auch funktionieren.
Jetzt haben wir schon viel gehört hier gestern und heute vom Reden ins Handeln kommen. Und ich bedanke mich bei Jörg Honekuhl von Georg Fischer und Steffen Mönch von ENBW. Danke, dass ihr hier wart und vielleicht bis zum nächsten Jahr.
Ja, Paul, Dank. Auch danke an dich. Es war wirklich nett. Ja, wir freuen uns aufs nächste Jahr.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Designing the Future auf Stimmenfang, live aus der Strähle Teambox. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir haben noch weitere spannende Gäste und deren Perspektiven eingefangen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, um zu erfahren, wie weitere Personen aus dieser Branche, vielleicht auch ganz anders, über die Fragen der Zukunft denken.
Bis zum nächsten Mal.